Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass das stimmt, was wir eben gesungen haben. Deine Gegenwart lässt uns anbeten. Und vielleicht ist uns das nicht bewusst, dass du hier gegenwärtig bist. Vielleicht sind wir in unseren Gedanken bei ganz anderen Sachen. Aber du hast es versprochen und wir berufen uns jetzt darauf, dass du hier bist, durch deinen Heiligen Geist unter uns. Und ich möchte dich bitten, dass das Spuren hinterlässt jetzt. Amen. Es gibt so ein paar Themen, die sollte man als Prediger möglichst außen vor lassen. Gerade in solchen Zeiten wie diesen, wenn die Wahlen bevorstehen. Rede nicht über Politik zum Beispiel. Mache ich auch nicht. Nur ein bisschen. Ich war am Freitag mit meinem jüngsten Sohn im Citymarkt und da haben wir Streichhölzer geschenkt bekommen und Stifte. Und dann habe ich meinem Sohn gezeigt, guck mal, da ist ein anderer Bielefelder. Der wohnt jetzt auch in Kiel. Der ist auch Arminia Bielefeld-Fan, so wie wir. Noch klappt das bei ihm. Und das ist gar nicht schlimm, dass die jetzt sogar aus der zweiten Liga absteigen. Das ist nicht so schlimm. Und dann kam ich mit einem dieser, von den Leuten dieser Organisation ins Gespräch und dann sagte, ach, wenn sie sogar auch aus Bielefeld sind, dann hole ich den jetzt mal. Den wichtigsten Politiker unseres Landes. Mit dem war ich einen Monat auf der gleichen Schule. Hammer. Ein paar Jahre unter ihm, also er war schon nicht mehr auf der Schule, aber... Und dann bin ich da mit ihm ins Gespräch gekommen. Dann haben wir über Minja gesprochen. Dann waren wir traurig. Und ich habe so gedacht, ja, das ist ja ein ganz netter Mann. Der andere ist wahrscheinlich auch nett. Also der von der anderen Partei, über die ich jetzt auch nicht reden werde. Aber ich habe so gedacht, das ist ja auch nicht ganz leicht für diese Persönlichkeiten. Da den ganzen Tag im Citymarkt stehen und dann mit den Leuten reden, die alle nur Selfies machen wollen und so. Ich habe keins gemacht übrigens. Und wenn der jetzt hierher käme oder irgendwo anders hingehe, der muss ja auch einiges aufgeben dafür. Der ist nirgendwo privat, außer vielleicht zu Hause oder bei Freunden. Aber wenn der hierher käme... Unser Thorsten, dann wäre er hier schon, würde die auch nicht so hier sitzen wahrscheinlich. Jetzt dann schon, aber am Anfang gucken und dann fragen, ist das, ja. Also wird man schon gucken. Man gibt so ein bisschen Privatsphäre auf, für die, die keine Ahnung von Politik haben, das ist unser Ministerpräsident, von dem ich gerade rede. Das ist schon nicht uninteressant, was der so aufgeben muss. Das heißt, egal wo der ist, muss er sich vorher gut überlegen, will ich da jetzt hingehen als Mann des öffentlichen Lebens oder privat? Dann kann er sich vielleicht verkleiden oder so, vielleicht macht er das ja, das hätte ich mal fragen sollen, aber habe ich nicht. Aber er muss dann immer auch sehr interessiert tun, dann kommen die Leute und erzählen die Sorgen und Nöte und und eigentlich interessiert es ihn vielleicht gar nicht, habe ich mir so vorgestellt. Könnte schon sein, aber das darf er natürlich auf keinen Fall zeigen. Also er muss sehr fürsorglich sein für sein Land, er muss sich um die Menschen kümmern und er muss möglichst auch vorsorglich sein, damit die Leute das Gefühl haben, ach, der weiß auch, wo wir in 2 Jahren dann stehen wollen. Ganz schön hohe Ansprüche. Ich habe gemerkt, dass Politiker in unserem Land gar nicht so beliebt sind. Das ist immer dieses latente Misstrauen, jedenfalls in Deutschland, oder? Naja, ob die nicht auch ihre Macht missbrauchen, diese Vetternwirtschaft und eigene Interessen. Aber die setzen sich ja auch einer Kritik aus. Die übernehmen Verantwortung und sind angreifbar. Sie müssen sich ständig rechtfertigen. Und wenn irgendwo was passiert... Das haben wir in der Bundespolitik schon gesehen. Das hat gar nicht dann der Minister gemacht, aber der muss zurücktreten, weil er letztendlich der Verantwortliche ist. Haben wir alle schon erlebt. Aber die verdienen ja auch viel. Obwohl, weiß ich gar nicht, wie viel. Für die Verantwortung, kann man das messen? Wie viel ist denn das? Bei der Vorbereitung in dieser Woche ist mir das schon aufgefallen, im Hauskreis hatten wir auch kurz darüber gesprochen und dann dieses Erlebnis im Citymarkt, dass die Aufgaben eines Politikers eigentlich ziemlich viel mit den Aufgaben eines Hirten zu tun haben. Tatsächlich. Ich habe, als ich das mal getippt habe, bei Word, rechte Maustaste, Synonym für Hirte. Vielleicht kommt da der Politiker, dachte ich. Aber nein, da kommen Wächter, Bewachung, Hüter, Schirmherr, Aufseher und Helfer. Aber ich finde, das reicht überhaupt nicht aus. Anna hat es ja schon gesagt, wir kennen ja gar keine Hirten mehr. Also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal einen Hirten gesehen habt. Vielleicht die Leute, die so in der Peripherie von Kiel leben. Aber hier sieht man das ja gar nicht mehr. Ein guter Hirte, der muss nicht nur bewahren und beschützen, der muss auch an die Zukunft denken. Wo sind die saftigen Weiden, wo ist das Wasser und natürlich auch, wo ist der Schutz? Wenn Schafe nicht so außergewöhnlich dumme Tiere wären, das sind sie wirklich, dann würden die sich wahrscheinlich häufiger über den Hirten beschweren, wenn der irgendeinen Fehler macht, machen die aber nicht. Bei den Politikern ist das schon anders. Da haben wir auch irgendwie auch immer das Gefühl, das dürfen wir, weil wir die ja vielleicht unter Umständen gewählt haben. Oder eben nicht gewählt, dann dürfen wir es vielleicht sogar noch mehr. Aber dann kritisiert man natürlich ganz schnell, vor allem dann, wenn sie ihrer Fürsorgepflicht nicht nachkommen. Ich bin nicht einfach so auf das Thema Hirten gekommen, sondern es geht um ein Buch aus dem Alten Testament heute. Handelt von der Person Hesekiel. Wie auch immer, es kommt Kiel drin vor. Ich komme nicht drum herum. Zu Beginn des 6. Jahrhunderts vor Christus hat der Mann gelebt und er wurde in den Dienst eines Priesters berufen, parallel für die Bibelkinder so zu Jeremia und Daniel. Und in dieser Funktion als Priester redet Gott durch ihn zu dem Volk. Das macht ihn also nicht nur zu einem Priester, sondern sogar noch zu einem Propheten. Und so ist er dann ja auch in die Bibel aufgenommen worden. Er spricht also Gottes Stimme direkt in eine konkrete Situation für das Volk damals. Er übernahm Verantwortung in einer ziemlich schwierigen Zeit, als das Volk Israel gerade unterdrückt wurde. Es wurde in drei Etappen aus dem gelobten Land, das sie von Gott bekommen haben, weggeführt nach Babylon. Der Tempel wurde zerstört. Der letzte König in dieser Königslinie von David, der hat versagt, Zedekia, und im Volk wurde diese Entwicklung eigentlich glasklar als Gerichtsankündigung Gottes verstanden oder Durchführung. Gott hat der Königsdynastie, die sein Eigentum, sein Volk und sein Land veruntreut hat und sich nicht mehr zur Umkehr motivieren lässt, ein Ende bereitet. Überhaupt beginnt bei dem Volk Israel diese richtige Leidenszeit eigentlich da, wo sie sagen, oh, wir wollen auch einen König haben. Alle haben König, wir wollen auch einen haben. Und irgendwie gibt es dann überwiegend Probleme mit denen. Die beuten das Volk aus. Sie bedienen sich mehr für sich bei dem Volk, als dass sie sich darum kümmern. Ihre Aufgaben kommen sie nicht nach. Und Sorgen machen sie sich vor allem um sich selbst. Eigentlich waren das alles ziemlich brutale Diktatoren. Eigentlich waren das Menschen, die wirklich einfach ihren Willen durchgesetzt haben. Und wenn ganz oben in einem Land dieses Verhalten praktiziert wird, dann ist das typisch auch in der Neuzeit zu sehen, dann sickert das durch die Ebenen eines Landes hindurch, sodass dann auch irgendwann kleinere Angestellte genau dieses Verhalten an den Tag legen. Und das ist auch passiert damals, als der Hesekiel aktiv wurde. Das sind alles nur Menschen. 70 Jahre lang hat diese Gefangenschaft gedauert, auf jeden Fall so lange, dass man damals gesagt hat, okay, von den ursprünglich Verurteilten ist niemand mehr da. Die meisten sind in der Zwischenzeit gestorben und die, die dann noch leben, die sind alle in dieser Gefangenschaftszeit geboren. Hesekiel ruft in seinem Buch zur Buße auf, also dazu auf zu sagen, es tut uns leid, wir wollen das nicht, wir wollen das bereuen. Aber er vermittelt auch Hoffnung und beides kommt in dem Kapitel 34 vor und daraus möchte ich jetzt ein paar Verse vorlesen. Falls ihr eine Bibel dabei habt, nach dem Psalm kommt das Buch Hesekiel. Ich lese mal vor. Danach erhielt ich eine Botschaft vom Herrn. Menschenkind, Weissage gegen die Hirten von Israel. Weissage und sag zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Den Hirten von Israel, die nur für ihr eigenes Wohl sorgen, wird es schlecht ergehen. Ist es nicht Aufgabe der Hirten, für ihre Herde zu sorgen? Ihr trinkt die Milch, tragt die Wolle und schlachtet gemästete Tiere, aber um die Herde kümmert ihr euch nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, die Kranken habt ihr nicht versorgt und die Verletzten habt ihr nicht verbunden. Die Verirrten habt ihr nicht gesucht und die Verlorenen nicht zurückgebracht. Stattdessen habt ihr mit Gewalt und Grausamkeit über sie geherrscht. So war mein Volk, so waren meine Schafe ohne Hirte. Das Bild der Schafe, das ist den geübten Bibelkennern natürlich geläufig. Das ist ein Bild für uns. Ich habe es vorhin gesagt, die Schafe sind keine besonders intelligenten Tiere. Da trifft ein dieses Bild vielleicht dann schon mehr, als man will. Die Schafe, ein Bild für sein Volk, für seine Gemeinde. Wenn ich an Hirten denke, dann habe ich immer so ein Bild vor Augen von einem Mann mit so einem langen Stab, der oben gebogen ist, einem großen Hut, einem Mantel, der auf der Wiese steht. Im Hintergrund geht die Sonne unter, die Schafe grasen, er steht. Zwischendurch geht er auch und dann steht er wieder. Und dann geht er und steht er ganz relaxed. Ach ja, Hunde sind auch noch dabei in meinem Bild. So stelle ich mir das vor. Dass die Hirten nicht immer nur gehen und stehen und dass nicht immer die Sonne scheint, wissen wir aus eigenem Erleben. Und dass die Aufgaben mehr umfassen als das, was ich gerade gesagt habe, das wurde auch in dem Text deutlich. Die Hirten sollen die Schwachen stärken. Eine Aufgabe der Hirten. Die sollen gucken, da sind schwache Tiere in meiner Herde. Da muss ich gucken, dass sie genug kriegen, damit die auch stark werden. Ich muss die kranken Tiere versorgen als Hirte. Verletzte verbinden, Verirrte suchen und Verlorene zurückbringen. Die Hirten, über die hier der Hesekiel schreibt, haben die Aufgabe nicht nur nicht ausgefüllt, sondern die Herde auch noch ausgebeutet. Und dann passiert das. Sie waren wie eine Herde ohne Hirten und zerstreuten sich und wurden von wilden Tieren gefressen. Ja, sie zerstreuten sich. Meine Schafe irrten auf allen Bergen und hohen Hügeln umher. Sie wurden über das ganze Land zerstreut, doch niemand kümmerte sich um sie und niemand suchte sie. Niemand. Niemand ist da, der diese Aufgabe wahrgenommen hat. Die Herde war wie ohne Hirte. Die Übertragung fällt leicht, finde ich. Menschen, die Verantwortung übernehmen, müssen sie auch wahrnehmen. Das Prinzip gilt ja bis heute und das ist jetzt völlig losgelöst von Kirche, Gemeinde und allem. Das gilt eigentlich überall. Wir kennen das von den Verantwortungsträgern, zum Beispiel von Politikern, wenn man das Gefühl hat, die machen das nicht. Es geht sogar noch viel, viel kleiner, wenn man zum Beispiel Vater ist oder Mutter ist und so eine Elternschaft, ganz besonderes Konstrukt übrigens, in so einer Klasse. Und dann gibt es manchmal Leute, die melden sich und wollen unbedingt einen Posten haben und werden dann Elternsprecher. Das ist ein super Posten und alle sind froh, dass die das übernehmen. Aber wenn die dann diese Verantwortung nicht wahrnehmen, dann wird auch da schon deutlich, das ist eigentlich blöd, wenn das nicht gemacht wird. Dann sollte man die Verantwortung auch nicht an sich reißen. Aber wir kennen das ja auch in unserer Gemeinde oder halt in der Politik, in den Medien, eigentlich überall. Vielleicht sogar in Familien, vielleicht sogar in unserem Leben. Der Text geht weiter. Deshalb, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe geraubt und von allen wilden Tieren gefressen wurden, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten sich nicht um meine Schafe gekümmert haben, weil die Hirten nur für sich selbst sorgten und nicht für die Schafe. Deshalb, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr, ich werde gegen diese Hirten vorgehen und meine Schafe von ihnen zurückfordern. Ich nehme ihnen das Recht, meine Schafe zu weiden, und sie sollen aufhören, für ihr eigenes Wohl zu sorgen. Ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen reißen, damit sie nicht mehr von ihnen gefressen werden. Wer Verantwortung übernimmt, wird zur Verantwortung gezogen oder zur Rechenschaft gezogen. Der Gegenentwurf zu dem schlechten Hirten ist nicht so schwer, ist natürlich der gute Hirte. Der gute Hirte, der macht das anders. Zuerst fallen mir dazu die Worte von Jesus ein, der es zweimal sagt. Zweimal in einem Kapitel im Neuen Testament sagt Jesus: Ich bin der gute Hirte. Für uns ist das ja so weit weg wie sonst was. Was wäre das Bild? Naja, können wir selbst überlegen. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte, ich habe es Claudia mitgegeben als Vers, kennt seine Schafe und seine Schafe kennen ihn. Das hört sich doch alles sehr nach einer Beziehung an, nicht nur nach so einem Miethirten, dem die Schafe eigentlich egal sind. Gott selbst wird für seine Herde sorgen. Und jetzt lese ich den Rest des Textes vor, die letzten 5 Verse oder 6. Und dann achtet mal darauf, wie oft Gott von sich selbst in der Ich-Form spricht. Denn so spricht Gott der Herr: Jetzt will ich selbst für meine Schafe sorgen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirte sich um seine Schafe kümmert, wenn sie sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern und sie aus allen Orten befreien, wohin sie an jenem finsteren, bedrohlichen Tag zerstreut wurden. Ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und in ihr Land zurückbringen. Ich werde sie auf den Bergen von Israel auf die Weide führen, an den Flüssen und überall dort, wo Menschen im Land leben. Ja, ich werde ihnen gute Weide geben. Auf den hohen Bergen von Israel soll ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen von Israel werden sie auf einen guten Weideplatz lagern und auf fetten Wiesen grasen. Ich selbst werde für meine Schafe sorgen und sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich werde das Verlorene suchen und das Verirrte nach Hause bringen. Ich werde das Verletzte verbinden und das Kranke stärken. Ich werde gerecht für sie sorgen. Gott übernimmt das, was eigentlich die Hirten tun sollen. Und jetzt fragt man sich vielleicht als Bibelleser: Mensch, wo komme ich denn jetzt noch da drin vor? Na, es gibt ja noch das Neue Testament. Da steht das auch nochmal im 1. Petrusbrief. Also wenn der oberste Hirte kommen wird, der oberste Hirte, Gott oder in der Person Jesus, dann gibt es auch noch die anderen Hirten. Ich selbst. Ich selbst bin vielleicht so ein Hirte, mit Verantwortung ausgestattet. Ich selbst. Gott hat das immer so gemacht, dass er zum Beispiel Abraham: Ich segne dich, damit du ein Segen wirst für andere. Oder zu Mose: Ich leite dich, damit du das Volk leitest. Oder der Schwiegervater von Mose: Du leitest Leiter und Leiter leiten andere Menschen. Zu Petrus: Ich bin der gute Hirte und du bist der Fels, auf dem ich meine Herde weide. Verantwortung annehmen und Verantwortung weitergeben. Das ist ja so eine Sache mit der Verantwortung. Da drin steckt ja auch immer etwas Macht. Zum Beispiel in unserer Gemeindestruktur. Die Ältesten, die haben eine Verantwortung, eine Hirtenverantwortung für die Gemeinde. Ist nicht schlecht, kann man ja auch Sachen entscheiden. Aber in der Bibel lesen wir auch, die Ältesten müssen sich aber auch einer doppelten Rechenschaft bewusst sein. Und trotzdem ist es wichtig, Verantwortung wahrzunehmen und nicht davor zurückzuschrecken. Es gibt ja immer gute Gründe zu sagen: Nee, ich übernehme keine Verantwortung. Das erleben wir ja auch heute. In unserer Gesellschaft, da fehlen Menschen, die Verantwortung übernehmen, aber genauso auch in der Gemeinde. Das kommt ja auch alles, sickert so immer durch, auch in die Gemeinde. Bloß nicht Verantwortung nehmen, sich bloß nicht binden. Vielleicht sind die Erwartungen auch zu hoch, die Anforderungen. Wer kann das alles, wer kann es sich leisten zu leiden? Aber was passiert, wenn Verantwortung nicht wahrgenommen wird? Was passiert, wenn Verantwortung liegen bleibt? Eine Spirale abwärts, das kann man ja auch gesellschaftlich ganz gut beobachten. Aber gerade in der Gemeinde sollten diese Aufgaben zum Wohl der Herde Gottes übernommen werden. Bei aller Freiheit gehen zu dürfen, das verstehe ich in diesem Bild der Schafe so, als wenn es keinen Zaun gibt. Im Prinzip können wir gehen. Die Frage ist, wem wollen wir folgen? Ist uns bewusst, dass die Gemeinde als Gemeinschaft ein Wert an sich ist? Mit Verantwortung kann man natürlich auch so umgehen, dass man sagt, naja, das machen die. Wir haben hier so ein Raumsuchteam. Ah ja, die kümmern sich jetzt drum. Ich bin raus aus der Verantwortung. Das passiert ja ganz schnell in unseren Köpfen, vielleicht auch, wenn wir es gar nicht wollen. Das ist immer sehr leicht, die Verantwortung abzuschämen. Die sollten, die müssten. Ach ja, überhaupt, Pastor. Ist lateinisch für Hirte. Ihr seid gar nicht gemeint, es geht nur um mich. Wie praktisch. Obwohl, warte mal. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, also ihr alle, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Er hat uns alle zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht. Ups, jetzt seid ihr doch wieder mit drin, tut mir leid. Wir sind alle verantwortlich, aber wofür denn? Wofür sind wir, wofür bist du, wofür bin ich verantwortlich? Kann man es jetzt so allgemein sagen? Nehmen wir mal die kleinste Einheit. Wenn wir Gesellschaft, Gemeinde, Familie und so vielleicht ein bisschen zu groß finden. Die Frage ist nämlich nicht, ob ich verantwortlich bin, sondern nur wofür. Für mich? Was tue ich denn für mich? Bin ich fürsorglich für mich? Bist du fürsorglich für dich? Die Aufgabe der Hirten, der Verantwortungsträger war das, Fürsorge. Das galt auch für die Beziehungspflege mit Gott. Die waren ja von Gott eingesetzt. Gottes Hirten sorgen dafür, dass der Kontakt da ist. Was tun wir denn dafür? Wie sorgen wir denn für unseren Glauben? Für unsere Beziehung zu Jesus? Was tun wir? Was tun wir, damit unsere Beziehung zu Gott verbessert wird? Haben wir das überhaupt auf dem Schirm? Bedeutet Verantwortung vielleicht loslassen? Wir haben eben so ein Lied gesungen. Alles, was mir wertvoll war, bedeutet mir nichts mehr. Singt sich so schön, ne? Muss man mal drüber nachdenken. Alles, was mir wertvoll war, bedeutet nichts mehr. Oh, das ist ein Loslassen, oder? Ihr könnt ja mal kurz überlegen, was euch wertvoll ist. Und ob ihr das so im Angesicht des Kreuzes loslassen. Ja klar, es bedeutet mir nichts mehr. Das kann vom Haus, von einer Vorstellung meines Lebenskonzepts, von einer Beziehung, von ganz materiellen Dingen, das kann alles umfassen. Alles, was mir wertvoll ist, bedeutet mir nichts mehr, weil ich nur Gott im Himmel und in meinem Leben vor Augen habe. Ganz schön steile Lieder singen wir hier. Das kann einen auch ganz schön runterdrücken. Oh, jetzt muss ich so viel Verantwortung und ich krieg's doch selbst nicht hin. Ich verzweifle in dem Versuch, doch ein guter, fürsorglicher Hirte für mich und mein Umfeld zu sein. Dann dürfen wir das schon hören, was Gott hier in diesem Vers sagt. Ich werde dir Orientierung geben. Ich werde dir helfen. Ich werde dich suchen. Ich werde dich heilen. Ich werde dich tragen, wenn du keine Kraft hast. Wer ist mein Hirte? Das ist so ein bisschen an die Anlehnung, ich weiß nicht, ob es jemand gemerkt hat, der Herr ist mein Hirte. Zuerst wollte ich hinschreiben, der Wer ist mein Hirte. Aber dann dachte ich, naja, wir haben ja hier einen Herr Wer, das passt vielleicht nicht so gut. wer ist mein Hirte? Bin ich mein Hirte? Weil ich so gerne das durchsetze, was ich unbedingt will und das so ungern loslasse? Oder bin ich tatsächlich bereit zu sagen, der Herr ist mein Hirte? Und alles, was mir wertvoll war, bedeutet mir nichts mehr. Dann muss man sagen, okay, dann bist du der Bestimmer in meinem Leben. Wenn wir überhaupt dieses Wort Herr benutzen, um unseren Gott anzusprechen, dann bedeutet das das schon, dass er das bestimmen darf. Dann dürfen wir ihm folgen, wie so dumme Schafe, die keine Ahnung haben. Aber das Bild hat natürlich auch Grenzen. Gott hat uns ja auch Verstand gegeben. Wir dürfen schon nachdenken. Das möchte ich jetzt nicht zu einseitig darstellen. Wer ist mein Hirte? Ich? Oder lasse ich mich vielleicht sogar führen und leiten von irgendwelchen Idealen, von irgendwelchen Lebensvorstellungen, die gerade so in sind? Das muss man jetzt haben, das muss man jetzt machen, das muss man jetzt so denken. Wer ist mein Hirte? Ich möchte euch einladen, das neu, ganz neu zu bekennen, wenn ihr das möchtet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist ein Bekenntnis. Ich habe es extra in einer anderen Übersetzung gewählt. Der Herr ist mein Hirte nach der Basisbibel. Ich möchte gerne enden. Ich werde kurz beten und dann kann, wer das bekennen möchte, der sagt, jawohl, ich möchte Jesus, ich will das. Ich weiß in allem Versagen, dass ich davon nicht immer so, dass ich da nicht so ganz nah dran bin und nicht perfekt, aber ich will das. Der kann nach meinem Amen aufstehen und mit mir gemeinsam, wir können das hier ablesen von dem Beamer, mitbekennen. Der Herr ist mein Hirte, sonst niemand. Ich will, dass der Herr mein Hirte ist. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles getan hast, damit diese Beziehung zwischen Gott und uns wieder in Ordnung ist. Ich danke dir dafür, dass es nichts gibt, was dir fremd wäre und es nichts gibt, das wir dir nicht abgeben können. Ich bitte dich darum, dass wir mutig werden, um Vergebung zu bitten, um Veränderungen zu bitten. Selbst wenn die uns vielleicht ganz lieb sind, so liebgewonnene Gewohnheiten, von denen wir aber spüren, dass die uns nicht zu dir führen. Danke, dass du der gute Hirte bist, der optimale, der perfekte Hirte. Unser Leben. Amen. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Die Weiden sind saftig und grün, hier lässt er mich ruhig lagern. Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und ich muss durch ein finsteres Tal, fürchte ich keine Gefahr, denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dorthin werde ich zurückkehren, mein ganzes Leben lang. Amen.